Sparsam soll es sein, das Haus, was angeht, Energie und Emissionen. Drum für dich, wenn du ziehst ein bald oder aus, ein Blick in dessen Ausweis durchaus könnte sich lohnen. Moin und willkommen zu Energetisch und Effizient, eurem Podcast rund um energetisches Bauen und Sanieren. Hier ist wieder Ariane mit E&E erklärt, unserer Rubrik, die euch auch in Staffel 2 mit flotten Fakten noch schneller schlauer werden lässt. Schnell schlauer seid ihr auch, wenn ihr euch das anschaut, worum es heute gehen soll, den Energieausweis. Der kann euch nämlich einiges über das jeweilige Gebäude verraten. Da ihr aber nicht immer die Zeit habt, ihn ausgiebig zu studieren, bei einer Hausbesichtigung zum Beispiel, liefert er euch die wichtigste Information, also wie viel Energie ihr zu dessen Beheizung einplanen solltet, auf einen Blick. Wie er das macht, warum es ihn überhaupt gibt und wieso er in Zukunft wohl noch an Bedeutung gewinnen wird, all das erfahrt ihr jetzt. Im Jahr 2003 testete die DENA, also die Deutsche Energieagentur, den von ihr entwickelten Energiepass. Ein solcher wurde für knapp 4000 Wohngebäude ausgestellt und sollte Besitzern und Interessenten einen Überblick über deren Energieverbrauch verschaffen, sowie aufzeigen, wie das jeweilige Gebäude im Vergleich zu anderen abschneidet. 2007 wurde dann, formal etwas verändert, aber mit der gleichen Intention, der Energieausweis eingeführt. Seit 2009 ist sein Vorhandensein sogar Pflicht, und zwar immer dann, wenn ein Haus oder eine Wohnung darin, verkauft, verpachtet oder vermietet werden soll. Aber das wisst ihr ja sicher noch aus unserer Folge zum Gebäudeenergiegesetz. Seit dessen Inkrafttreten 2021 muss er übrigens schon bei Besichtigungsterminen ungefragt vorgelegt werden. Und auch in Immobilienanzeigen sind dessen wichtigste Kennwerte aufzulisten. Bei denen handelt es sich um den Primärenergiebedarf und den Endenergieverbrauch bzw. Endenergiebedarf. Was sich hinter dem Begriff Primärenergiebedarf verbirgt, habe ich ja ebenfalls in der GEG-Folge erklärt. Nochmal zur Erinnerung, dabei wird nicht nur die Energiemenge betrachtet, die im Haus beim Heizen und Kühlen anfällt, also die Endenergie, sondern auch jene, die bei Abbau, Verarbeitung und Transport des dabei eingesetzten Energieträgers zusammenkommt. Bei direkt auf dem Dach gewonnener Solarenergie oder der Nutzung lokalen Holzes ist der Wert also geringer als bei Verwendung fossiler Rohstoffe mit langen Transportwegen. Dass in Bezug auf die Endenergie in einigen Fällen der Verbrauch und in anderen der Bedarf angegeben wird, hängt mit der Art des Energieausweises zusammen. So kann dieser sowohl als Verbrauchs- als auch als Bedarfsausweis ausgestellt werden. Der Unterschied liegt dabei in der Art, wie die Endenergie berechnet wird. So braucht es für einen Verbrauchsausweis lediglich eure drei letzten Heizkostenabrechnungen. Aus diesen lässt sich dann unter Einbeziehung des örtlichen Klimafaktors ein witterungsbereinigter Mittelwert errechnen. Vorteil dieser Methode ist, dass sich dies schnell machen lässt und der Energieausweis daher schon für unter 100 Euro zu haben ist. Sie hat allerdings den Nachteil, dass das Ergebnis stark vom individuellen Heizverhalten abhängt. Bevorzugen die bisherigen Besitzer hohe Raumtemperaturen? Auch dazu haben wir ja schon mal eine Folge gemacht, wird der Energieausweis einen hohen Endenergiekennwert aufweisen. Waren Sie hingegen äußerst sparsam, könnte es für die neuen Mieter oder Besitzer teurer werden, als der errechnete Wert erwarten lässt. Ein Energieausweis wird übrigens stets für das gesamte Haus ausgestellt, nie nur für einzelne Wohnungen. Aussagekräftigere Angaben bekommt ihr mit einem Bedarfsausweis, denn hier wird die Endenergie anhand hausbezogener Faktoren wie dessen Baujahr, der Dichtheit und Dämmung der Gebäudehülle sowie Art und Alter der Heizungsanlage berechnet. Da all diese Werte zunächst einmal ermittelt werden müssen, ist die Erstellung eines Bedarfsausweises mit höherem Aufwand verbunden und kann daher auch schon mal mehrere hundert Euro kosten. Bei günstigen Internetangeboten ist Vorsicht geboten, denn diese erfüllen nicht immer die gesetzlichen Vorgaben. Und sind die Angaben fehlerhaft, kann dies nicht nur zu einem behördlichen Bußgeld von bis zu 15.000 Euro führen, sondern unter Umständen auch zu Schadenersatzklagen der sich betrogen fühlenden Käufer. Daher besser Experten wie ein Heizungsinstallateur, eine Schornsteinfegerin oder ein Energieversorgungsunternehmen mit der Erstellung beauftragen. Die registrieren den Energieausweis dann auch beim Deutschen Institut für Bautechnik, dem DIBT, und danach ist er dann für 10 Jahre gültig. Ausgenommen von der Ausweispflicht sind übrigens Gebäude, die eine Nutzfläche von weniger als 50 Quadratmetern haben, die unter Denkmalschutz stehen oder die nur temporär genutzt werden, wie Ferienhäuser. In den meisten Fällen steht es Besitzern frei, welche Variante sie anfertigen lassen. Nur bei Neubauten sowie bei sehr alten Bestandsgebäuden, also deren Bauantrag vor dem 1. November 1977 gestellt wurde und die über weniger als 5 Wohneinheiten verfügen, ist ein Bedarfsausweis erforderlich. Denn erst im Jahr 1977 wurden mit der ersten Wärmeschutzverordnung, kurz WSVO, Grenzwerte in Bezug auf die Wärmeverluste der Gebäudehülle festgelegt. Damals machte es die Ölkrise erforderlich, den Wärmebedarf wieder auf das Niveau zu senken, das Häuser aufwiesen, die vor 1945 gebaut wurden. So wurden dann mit den nachfolgenden Wärmeschutzverordnungen in den Jahren 1982 und 1995 und in den 2000ern mit der Energieeinsparverordnung ENEV und ihren Novellierungen die Anforderungen schrittweise immer weiter erhöht. Heißt also, dass früher bei der Errichtung von Häusern weniger auf ausreichende Dämmung und die Dichtheit von Fenstern und Türen geachtet wurde. Wenn man nun bedenkt, dass deutsche Wohngebäude im Durchschnitt rund 40 Jahre alt sind, bedeutet das, dass ihr Endenergieverbrauch bei um die 150 Kilowattstunden je Quadratmeter und Jahr liegt. In einigen Orten und Bundesländern, wie dem Saarland beispielsweise, beträgt das Durchschnittsalter sogar knapp 60 Jahre, fällt also in die Zeit vor 1977. Ohne nachträgliche Sanierungsmaßnahmen ist hier also eher von einem Energieverbrauch von etwa 300 Kilowattstunden je Quadratmeter und Jahr auszugehen. Und damit wären wir dann auch bei der wichtigsten Information eines jeden Energieausweises, nämlich der Energieeffizienzklasse. 9 davon gibt es für Gebäude. Eingeführt wurde das Konzept 1998, um Verbrauchern schon vor dem Kauf von größeren Elektrogeräten wie Waschmaschinen den zu erwartenden Energieverbrauch aufzuzeigen. Im schon erwähnten Energiepass kam es dann auch zur Beurteilung von Häusern zur Anwendung. Beim Energieausweis wurde allerdings zunächst darauf verzichtet. Dieser besaß anfangs nur ein sogenanntes Tachoband, also eine Farbskala, die von dunkelgrün bis dunkelrot reicht und auf der der jeweilige Endenergieverbrauch per Pfeil eingeordnet wird. Diese Skala ging ursprünglich bis 400 Kilowattstunden je Quadratmeter und Jahr. Im Mai 2014 wurde sie dann aber nicht nur um die Energieeffizienzklassen erweitert, sondern auch gekürzt, reicht nun somit nur noch bis 250 Kilowatt je Quadratmeter und Jahr. Im Zuge dieser Kürzung wurde die Energieeffizienzklasse I gestrichen und stattdessen am vorderen Ende eine weitere eingeführt. Das Spektrum geht daher nun von A+ bis H. Dabei gilt das Prinzip, das auch amerikanischen Schulnoten zugrunde liegt. Je weiter vorne im Alphabet, desto besser. So stehen die Klassen A+, A und B für einen besonders niedrigen Energieverbrauch, wie er heutzutage schon bei vielen Neubauten erreicht wird. Beispiele wären hier das sogenannte Passivhaus mit gerade einmal 15 Kilowatt pro Quadratmeter und Jahr oder die KfW-Effizienzhäuser 40 und 55. Neubauten müssen mindestens die Werte der Klasse C, welche einen Bereich von 75 bis 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr abdeckt, erreichen. In Klasse D befinden sich Gebäude, die nach den Vorgaben der dritten Wärmeschutzverordnung aus dem Jahr 1995 errichtet wurden, darunter viele Mehrfamilienhäuser. Klasse E stellt mit 130 bis 160 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr den deutschen Durchschnitt dar. Die Klassen F und G entsprechen Gebäuden, die nach 1977 errichtet wurden bzw. bereits eine gewisse Nachrüstung erfahren haben, sei es durch das Dämmen von Teilflächen oder den Austausch der Heizungsanlage. Und Klasse H umfasst mit Endenergieverbräuchen von über 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr Häuser, die vor 1977 gebaut wurden und denen bisher keine Sanierung zuteil wurde. Oft handelt es sich dabei um unter Denkmalschutz stehende Bauten. Durch Ausbessern der jeweiligen Schwachstellen eines Gebäudes lässt sich dieses um 1 bis 2 Klassen hochstufen. Welche Maßnahmen in dem konkreten Fall sinnvoll wären, geht auch aus dem Energieausweis hervor. Denn der ausstellende Experte hat darin auch entsprechende Verbesserungsvorschläge zu vermerken. So steigert eine Sanierung nicht nur den Wert des Hauses und senkt den Energieverbrauch, mit einem niedrigeren Energieverbrauch gehen auch geringere Treibhausgasemissionen einher. So sind Gebäude innerhalb der EU derzeit für rund 1/3 des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Da jedoch bis 2050 Klimaneutralität erreicht werden soll, muss dieser stark sinken, und zwar auf ein Niveau, das mindestens 55% unter dem von 1990 liegt. Die Pläne hierzu sehen vor, dass bis 2030 alle Wohngebäude so weit saniert werden sollen, dass sie mindestens die Energieeffizienzklasse E erreichen. Ab 2033 soll Klasse D als Obergrenze gelten. Endgültig beschlossen ist dieses Vorhaben noch nicht. Eine Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten hat sich jedoch bereits dafür ausgesprochen. Wie die Umsetzung dann konkret aussehen wird, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Besitzer besonders ineffizienter Gebäude werden aber wohl um zumindest eine teilweise Sanierung nicht herumkommen. Daher empfiehlt es sich, sich rechtzeitig mit dem energetischen Zustand seines Hauses auseinanderzusetzen, beziehungsweise vor einem Immobilienkauf den Energieausweisen genügend Aufmerksamkeit zu schenken. Denn was ihr heute beim Kaufpreis spart, müsst ihr dann vielleicht morgen in die Modernisierung eurer neu erworbenen vier Wände investieren. Und auch wenn es um ein Haus nicht ganz so schlecht steht, kann ein Energieausweis ein hilfreiches Instrument sein. Zeigt er doch auf, wo es noch Schwachstellen hat und was sich gegen diese tun ließe. Denn wenn es euch gelingt, euren Energieverbrauch zu verringern, wirkt sich das ja nicht nur positiv auf die Umwelt, sondern auch auf die Höhe eurer Heizkosten aus. Eine Win-Win-Situation also. Ich hoffe mal, dass auch diese Folge wieder ein Gewinn für euch war. Ein Informationsgewinn. Und wenn ja und ihr gern weitere haben möchtet, abonniert Energetisch und Effizient doch am besten einfach. Dann verpasst ihr bestimmt keine neue Folge. Und wenn ihr mitbestimmen wollt, worüber wir hier sprechen, steht euch unser Postfach energetischeffizient@dha.net für Themenvorschläge und Feedback zur Verfügung. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Von mir hört ihr in jedem Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch ein paar schöne Tage und macht's gut!